Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und wenn ich mich mit meinem heutigen Gast vor anderthalb Jahren gut getroffen hätte, da hätten wir über das Fernsehen gesprochen, über die digitale Transformation des Journalismus und über die Zukunft von Magazinen wie zum Beispiel dem Stern und Brigitte. Denn damals war mein Gast Chef von RTL Deutschland, in das gerade Gruner und Jahr aufgegangen war. Und damit war er damals einer der mächtigsten Manager, Medienmanager Deutschland. Bis er dann, überraschend, nicht nur von der Spitze des Unternehmens, sondern auch aus der Welt der Medien verschwand. Und in dieser Welt der Medien, da gingen alle davon aus, dass er innerhalb kürzester Zeit irgendwo anders wieder auftauchen würde, bei einem anderen großen Medienkonzern. Und Angebote, die hat's auch tatsächlich gegeben, aber angenommen hat er keins. Und spätestens jetzt wissen wir, also ich weiß es jetzt und Sie und ihr wisst es auch gleich, wissen wir auch warum. Denn mein Gast hat sich entschieden, wieder zu schreiben. Sein erstes Buch kommt jetzt heraus. Es heißt 25 letzte Sommer und man braucht nicht viel Fantasie, um in dem gehetzten Erzähler, der sein Leben als endlos To-Do-Liste empfindet, Stefan Schäfer zu erkennen. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Kurz vorweg, wir kennen uns sehr lange. Wir haben fast zeitgleich volontiert bei Axel Springer. Und dann habe ich das Buch gelesen und da waren so unglaublich viele Dinge drin, die ich nicht über dich wusste. Und über all das wollen wir heute sprechen. Erst aber mal die Frage, was ist das Buch für dich? Ist das eine Aufarbeitung? Ist es gar eine Abrechnung? Ist es ein Stück Selbstbiografie? Wie kommt man auf die Idee, dann ein Buch zu schreiben, nach all dem, was du in deiner Karriere geschafft hast?
Ja, also als ich sozusagen den Neuanfang gemacht habe, nach den Jahren im Journalismus, habe ich mich natürlich gefragt, womit beschäftige ich mich jetzt und was interessiert mich? Und irgendwann kam ich auf die Idee zu sagen, vielleicht möchte ich wieder dahin zurückkehren, wo ich herkomme, nämlich vom schreibenden Wort. Und ich hatte diesen Titel, 25 letzte Sommer, den habe ich schon seit Jahren, trage ich den mit mir rum, weil den fand ich irgendwie immer einen schönen Titel und ich dachte, den möchte ich mal irgendwann füllen. Und an einem Morgen saß ich bei einem Freund und ich erzählte ihm davon, und er sagte, warum machst du es nicht einfach so? Und ich habe immer gesagt, was ich nie machen wollte, ist, wenn ich aus dem Journalismus raus bin, schreibe ich als erstes ein Buch. Und plötzlich dachte ich, ach, vielleicht ist diese Geschichte die Geschichte, die ich jetzt erzählen will und mit der ich mich jetzt beschäftigen möchte.
Und ist es die Geschichte deines Lebens?
Es ist ja immer so, ein Roman bleibt ein Roman und ein Roman bleibt Fiktion. Und auch die Figuren sind sozusagen Protagonisten und sind nicht der Ich-Erzähler. Aber trotzdem natürlich, Lars, das weißt du, in jedem Buch ist ganz viel Erlebtes und Selbsterfahrenes. Und natürlich kann auch ich nur darüber schreiben, von dem ich ausgehe, dass ich selbst gespürt habe und fühle. Und von da aus her kenne ich ganz viele Situationen dieses Buches, erkenne ich wieder. Ganz vieles habe ich erlebt. Über ganz vieles habe ich nachgedacht. Und von da aus her ist das für mich auch ein sehr persönliches Buch.
Und es ist auf jeden Fall ein Buch, kann man das sagen, über einen klassischen Manager. Also so ein Manager, kurze Erzählung ist, ein Manager trifft an einem Wochenende an der Ostsee auf Karl. Mhm. Karl macht nichts mit Medien, sondern Karl macht was mit Kartoffeln.
Mhm. Karl ist Landwirt.
Und die beiden, du kannst es besser erzählen, lernen sich praktisch beim Schwimmen, kann man sagen, lernen die sich kennen.
Ja, also ich finde, es ist nicht die Biografie eines Managers, weil ich glaube, es ist der Teil des Lebens, den ich in meinem Umfeld so oft erlebe und ich glaube, den ich auch tagtäglich höre. Und auch wenn ich zu dir hier hochkomme, ich glaube, ich könnte sofort auf dem Flur die Frage stellen, Mensch, ist ganz schön viel gerade. Für viele ist es ja ganz schön viel gerade. Mhm. Wir sind ja davon ausgegangen, dass die Digitalisierung Abhilfe schafft, mehr Freiräume schafft. Ich glaube, im Endeffekt hat sie mehr Arbeit geschafft, weil wir immer erreichbar sind. So, auch diesen Teil des Lebens kannte ich gut und übrigens diesen Teil des Lebens sehe ich andauernd in meinem privaten Umfeld. Auch viele Leute, die ich treffe, die sagen andauernd den Satz, du, es gibt, da ist echt viel zu tun gerade, ja, weil am Wochenende, abends, man ist immer erreichbar so. Auch natürlich kenne ich das, aber es hat, glaube ich, nichts mit einem Top-Manager zu tun. Es hat jemand zu tun, der in einer Welt lebt, wo Erreichbarkeit immer da ist so. Und dieser Mensch trifft morgens auf einen Kartoffelbauern, der ein ganz anderes Lebensmodell lebt, nämlich der eigentlich eins macht im Leben, der konzentriert sich darauf, vernünftige, gute Kartoffeln anzupflanzen. Das ist sozusagen seine Arbeit. Er macht doch nichts anderes, als Kartoffeln anzupflanzen. Man könnte ja auch Kühe haben oder Milch machen oder so. Nee, der macht Kartoffeln. Das ist seine Tätigkeit. Und er hat sich ganz bewusst entschieden, diese Tätigkeit zu machen, weil er wusste, ich reduziere mich damit und ich konzentriere mich auf eine Sache. Und wenn ich mal nicht Kartoffeln anbaue, dann male ich und dann lese ich sozusagen.
Oder schläft, der schläft auch mal, ja, einfach.
Jeden Mittag macht er einen Schlaf, also einen Mittagsschlaf sozusagen, was wir bestimmt alle nicht kennen. Er macht jeden Mittag einen Schlaf.
Und was für den Erzähler völlig irgendwie so, das ist so, als wenn man, wie so eine Sensation, wie der schläft einfach am Mittag.
Mhm. Ja, ich glaube, wer gönnt sich einen Mittagsschlaf, wer schafft einen Mittagsschlaf?
Ich?
Wenn du einen schaffst, dann das weiß ich, dann gönne ich dir das von Herzen. Auf jeden Fall ist der Kartoffelbauer Karl absolut in seiner Ruhe. Und während der eine sich vielleicht ein bisschen entwurzelt fühlt, ist der andere tief verwurzelt.
Es gibt den schönen Satz da drin. Es gibt viele schöne Sätze in dem Buch, aber ein schöner Satz gleich am Anfang ist, Karl weiß nach 10 Minuten mehr über mich, also über den Erzähler, als mein Chef nach 10 Jahren.
Mhm. Ja, weil ich glaube, das kennen viele im Berufsleben. Ich glaube auch übrigens im Leben überhaupt. Karl ist jemand, der stellt Fragen. Und er möchte jemanden kennenlernen, jemand anderen. Und ich glaube, heute kennt man das ja, dass viele sozusagen das Gefühl haben, lasse ich mich auf einen neuen Menschen ein? Habe ich überhaupt die Zeit? Und ich glaube sozusagen, Karl ist jemand, der steht mit dem Ich-Erzähler am See und sagt, wir haben uns gerade kennengelernt, ich habe dir mein Handtuch geliehen und hast du nicht Lust, zu mir zu einem Kaffee zu kommen? Das heißt, er lädt ein, er möchte einen anderen Menschen kennenlernen. Und ich glaube, im Endeffekt besteht das Leben ja aus Beziehungen zwischen Menschen. Und Karl ist bestimmt der Mensch, an dem man sich angucken kann und abgucken kann, wie man auf andere zutritt.
Karl gibt's wirklich.
Karl ist eine Romanfigur.
Aber es gibt ein Vorbild.
Es gibt in meinem Leben einen sehr wichtigen Menschen, der viele Facetten davon trägt und von dem ich viel lernen durfte.
Und du bist oft oben an der Ostsee, ne? Da haben wir es auch schon mal getroffen. Das heißt auch da, diese Umgebung ist auch ein Vorbild dafür, weil es ist nicht Sylt. Dieser Manager oder dieser Erzähler, der keinen Namen hat, richtig?
Hat keinen Namen.
Hat keinen Namen. Mhm. Dieser Erzähler ist unstet. Dieser Erzähler ist unglaublich diszipliniert. Und das ist ja etwas, was einem immer auffällt, wenn man eine bestimmte Art von Top-Führungskräften beobachtet. Dann stellt man fest, wow, die sind Top-Führungskräfte und arbeiten von morgens bis abends. Mhm. Die sind total schlank. Mhm. Die trinken keinen Alkohol. Mhm. Die trinken Ingwertee. Mhm. Die nehmen am Marathon teil oder sind Triathleten. Also sind stolz darauf, dass sie 4 bis 5 Stunden die Nacht nur schlafen. Mhm. Warst du auch so ein Typ? Oder bist du so ein Typ geworden im Laufe deines beruflichen Karriere?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir alles überhaupt nicht fremd. Ja, also ich glaube, je mehr die Arbeit wurde, desto mehr habe auch ich darauf geachtet, dass ich sozusagen gesund bleibe, dass ich fit bleibe, dass ich dem ganzen Tempo mitgehen kann. Ja, und von da aus her kenne ich Facetten dieses Erzählers natürlich.
Um zu funktionieren? Oder warum macht man das dann? Oder weil das alle so machen?
Nee, also weil es alle so machen, glaube ich, überhaupt nicht. Weil man natürlich immer in diesem Spagat steht, dass man merkt, dass man unglaublich viel arbeitet. Ja, und dass Arbeit eine große Facette ist. Und übrigens, ich bin gerade zu dir hochgegangen, ja, in dieses Büro. Und egal jetzt wer, mir hat jemand sofort gesagt, Mensch, das ist echt viel gerade, ich schaffe Sport überhaupt nicht mehr. Ja, ich glaube sozusagen, das hat gar nichts immer mit diesem Top-Manager zu tun. Ich glaube, ganz viele Menschen denken, wenn ich so viel mache, ich müsste irgendwie einen Ausgleich schaffen. Und die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht. Und jetzt war ich einer dieser Menschen, die vielleicht diese Stunde noch in ihr Leben reingekriegt haben, weil sie wussten, ohne das, also ich konnte nicht ohne einmal am Tag frische Luft zu haben, ohne an der Alster gewesen zu sein, hatte ich das Gefühl, da fehlt mir enorm was. Und von da aus her kenne ich dieses Gefühl gut. Aber ich bin nie einen Marathon gelaufen. Ich trage keine Uhr beim Laufen. Ich habe daraus nie versucht, sozusagen auch noch eine Disziplin zu machen, wo ich mich besiegen muss.
Es gibt da diese schöne Anekdote in dem Buch, wo der Erzähler erzählt oder sich daran erinnert, dass er sich bestraft hat, wenn er bestimmte Dinge gemacht hat, wenn er Weizen gegessen hat, wenn er Zucker gegessen hat, wenn er Alkohol getrunken hat, und zwar mit Liegestützen. So, und ich ahne, ist dir sowas begegnet mal in der Welt der Medien, dass es Menschen gibt, die tatsächlich, wenn sie bestimmte Dinge machen, von denen sie denken, das darf ich nicht, die sich dann in irgendeiner Form dafür bestrafen?
Also
ist ausgedacht.
Ja, ist ausgedacht. Also ich finde sowieso, ich gehe dieses Buch ja nicht an durch die Seiten, um zu gucken, wer bin ich, Stefan Schäfer, der Autor, und was ist Fiktion? Ja, ich glaube, das ist für den Menschen, der dieses Buch liest, auch überhaupt nicht entscheidend, wer ist Stefan Schäfer, weil ich glaube, nichts wäre langsamer als eine langweiliger als eine Biografie. Deswegen lass die Geschichte Geschichte sein. Jeder nimmt sich daraus das, was er mitnehmen kann. Und ich hoffe, man versteht sozusagen die beiden Pole, die aufeinandertreffen. Jemand, der in der Ruhe lebt, der in der Ausgeglichenheit lebt, in der Reduktion lebt, und der andere, der sozusagen zu diesen modernen Menschen gehört, zu denen auch ich immer gehört habe, sozusagen, die immer erreichbar, immer da und immer was auf dem Zettel haben.
Es ist dieses alte Bild von auf der anderen Seite des Flusses ist die Wiese immer grüner. Also man empfindet, jeder, der es liest, wird sich in einer der beiden Personen finden oder wird sagen, warum bin ich nicht wie diese eine Person? Und da stellen sich natürlich die großen Fragen, und da wollen wir gleich mal mit drauf kommen. Du sagst, der Erzähler sagt, irgendwie früher ging es ihm vor allem um, war er geprägt von Sicherheit, Angst und Status. Und heute geht es, und um dem Karl geht es um Frieden und Freiheit und Halt. Heißt was?
Würde ich dich mal zurückfragen, wenn du dein Leben lebst, jetzt gerade auch als Chefredakteur des Hamburger Abendblatt und all diesen Dingen, kennst du den Gedanken, dass du pendelst im Kopf zwischen deinem Lebensmodell, was du führen könntest, was du führst,
auch natürlich, fährst? Kennt also, jeder wahrscheinlich, ne?
Ich würde denken, das kennt jeder. So, würde ich denken. Ich glaube, da könnten wir beiden auch sofort, könnte ich den Ball rüberspielen und sagen, wie geht's denn dir damit? Ja, und ich glaube, das kennt jeder. Und ich glaube, das ist die Geschichte des Buches, dass jeder dieses Gefühl kennt. Und ich glaube, man ist ja immer der, der man ist, und gleicht das ab mit dem, den man sehr gerne sein möchte. Das ist ja ein dauerhaftes Spiel, was man tut. Und deswegen ist es umso schöner, jemanden gefunden zu haben, der das Spiel vielleicht gar nicht spielt, sondern mit dem, was er tut, nicht abgleicht, ob es woanders schöner ist.
Sicherheit, Angst ist ja immer, warum arbeitet man? Warum arbeiten viele Leute? Weil sie sagen, ich muss ja irgendwie Geld verdienen.
Absolut.
Und ich muss sehen, und hoffentlich reicht es, und hoffentlich komme ich um die Runden und so. Natürlich ist nicht jeder in der Lage, so wie Karl, der aber offensichtlich von seinen Kartoffeln ganz gut leben kann. So, der sich aber, das ist das Interessante, überhaupt gar keine Gedanken darüber macht, wenn morgen die Ernte mal nicht ist, was ja viele andere Menschen, dazu schließe ich mich auch, sagt, was ist denn, wenn das morgen nicht mehr so gut geht? Er hat diese Existenzängste gar nicht. Warum hat er die nicht, Karl?
Ich glaube, weil er ganz früh damit angefangen hat, dieses Lebensmodell zu leben. Das heißt, er ist nicht umgestiegen irgendwann, sondern er lebt es vom ganzen Anfang an. Das heißt, er hat sich, glaube ich, auch an dieses Lebensmodell gewöhnt, dass man, er vertraut sich und der Ernte, und dass es reicht. Und ich glaube, er führt ein Leben, von dem er ausgeht, dass das sozusagen, was er verdient mit diesen Kartoffeln, dass das reicht für sein Lebensmodell. Und vielleicht machen wir anderen ja große Reisen oder schaffen uns Dinge an, die wir vielleicht brauchen oder nicht brauchen. Das möchte ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, Karl weiß genau, was er braucht und was er dafür benötigt. So, und da ist er sehr klar mit sich.
Aber so wie ich dich kennengelernt habe, warst du ja auch nicht früher einer, der diese Karriere gemacht hat, um zum Beispiel noch mehr Geld zu haben und noch mehr und noch mehr. Es hat dich eigentlich nie interessiert. Anders als den Erzähler, für den das doch wichtig war.
Ja, ich möchte mich überhaupt nicht frei machen davon. Das ist, glaube ich, totale Koketterie. Ich glaube, deswegen habe ich ja auch keinen Ratgeber geschrieben. Ja, ich kann ja nicht sagen, so und so hast du zu leben, so und so musst du jetzt Schritte machen. Das steht mir überhaupt nicht zu. Ich konnte nur diese Geschichte erzählen. Und ich kann mich überhaupt nicht frei machen davon, dass Sicherheit mir ganz viel bedeutet hat, dass ich zwei Kinder habe. Ich lebe in dieser Stadt. Ja, ich glaube, ganz viel macht man ja auch, weil man es auch tun muss. Und übrigens darüber hinaus möchte ich auch gar nicht schreiben und wollte ich auch gar nicht. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich habe die Arbeit geliebt, ich habe Magazine machen geliebt, ich habe all die Inhalte geliebt. Also es war unglaublich wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und im Endeffekt bin ich so unfassbar dankbar, dass ich das erleben durfte, diesen Beruf auszuüben mit all der Leidenschaft, die mir zur Verfügung stand.
Warum hast du eigentlich damals, ich habe gesagt, wir haben zusammen fast zeitgleich volontiert, wir waren also beide Journalisten und du warst dann auch schreibender Journalist, warst dann Chefredakteur und hast irgendwann den Weg gemacht auf die, früher hätte man gesagt, auf die böse Seite, auf die andere Seite, die des Management. Warum eigentlich?
Ach, du hast ja vor kurzem mal gesagt, sag mal, wenn ich dein Buch lese, warum hast du nicht einfach weitergeschrieben?
Ja.
Ja.
Genau, das ist ja die Frage. Also warum gibt man eigentlich diesen wunderschönen Job auf, den man ja, ich hätte jetzt gedacht, mal sehen, kann der überhaupt schreiben? Mhm. Und war, ich glaube, ich darf es sagen, war dann überrascht. Mhm. Also ich hätte dir das, darf ich das auch sagen, gar nicht zugetraut in dieser Qualität. Aber trotzdem die Frage, warum hast du es damals gemacht? Weil an sich, wenn man einmal Journalist ist, dann macht man das ja, weil man schreiben will, weil man ein Blatt machen will, weil man Geschichten erzählen will und nicht, weil man Zahlen zusammenrechnen möchte.
Ja, ich glaube, ich kann es immer nur in dem Moment, als es mir angeboten wurde oder als die Schritte kamen, habe ich immer, ich fand es immer interessant. Ich fand es immer interessant und wenn mir was angeboten wurde, den nächsten Schritt zu machen, so dachte ich, ach, das probiere ich aus, damit ich hinterher nicht denke, warum habe ich das nicht mal gemacht? Und B, fand ich es immer, als Verantwortlicher mit Journalisten zu arbeiten, wahnsinnig interessant. Das war inspirierend. Ich mochte das. Die Branche ist lebendig und ich fühlte mich immer als Teil des großen Ganzen. Also ja, ich habe es gemacht und trotzdem muss ich sagen, die Redaktionsarbeit, in den Redaktionen zu arbeiten, deswegen bin ich mal in diesen Beruf gegangen und das weißt du auch, das kann einem niemand nehmen und wenn man das mal erlebt hat, ist das einfach ein ganz, ganz tolles Berufsleben.
Und hast du dich währenddessen, das ist ja, finde ich, eine der Botschaften des Buches, dass man sich dann zurücklehnt und denkt, denke ich eigentlich genug darüber nach, ob ich das, was ich mache, auch wirklich machen möchte? Weil oft macht man ja einfach das, was man macht, ohne das jetzt ständig zu reflektieren. Ja. Wie war das bei dir damals? Hattest du zwischendrin überhaupt die Zeit, dir den Gedanken zu machen, ob das, was du tust, das ist, was du machen möchtest, ob es in die richtige Richtung führt? Oder hast du einfach, wie so viele heutzutage, funktioniert und ehe man sich's versieht, ist das Arbeitsleben vorbei, will ich nicht sagen, aber ja.
Ja, ich glaube, man rechnet jetzt immer mit Antwort 2, ist aber nicht so. Ich war immer jemand oder bin immer jemand, der viel über die Dinge nachdenkt. Ja, ob das jetzt immer gut oder schlecht ist, mag dahingestellt sein. Und ob man durch längeres Nachdenken bessere Entscheidungen trifft, mag auch dahingestellt sein. Aber du kennst mich, wir kennen uns. Ich mochte Fragen stellen immer. Ich mag andere Leuten Fragen stellen. Ich mag mir selber Fragen stellen. Und also diese große Frage, womit möchte ich mein Leben verbringen und was möchte ich machen in diesem Leben, die beschäftigt mich echt schon sehr, sehr, sehr lange. Und von da aus her habe ich über jeden Schritt auch immer nachgedacht, soweit ich konnte. Es war nicht so, dass ich dachte, ich bin da reingerutscht, unwissend und sage heute, wie konnte mir das passieren? Überhaupt nicht. Ich habe es bewusst getroffen, die Entscheidung. Und ich glaube, ich würde sie auch heute genauso wieder treffen. Und trotzdem sitze ich heute hier bei dir und habe einen Roman geschrieben oder ein Buch geschrieben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht vor ein paar Monaten, dass das so ist.
Und wenn man das Buch liest, ist man ja immer hin und her gerissen. Ich sag mal, wie es mir gegangen ist, ich denke dann, lese bei dem Karl, man liest glaube ich auch die Sachen, die man gut findet, sagt, ah geil, der Karl, der macht mal eine Mittagspause, der Karl isst mal ein Stück Kuchen, der Karl trinkt auch mal ein schönes Glas Wein.
Absolut.
So, und dann denkst du so, ach cool, das mache ich auch. Im Normalleben sagt man immer, ich muss aufpassen, ich darf nicht zu viel schlafen, ich darf nicht zu viel. So, aber ist das sozusagen dieser Gegensatz, der eine, der das Leben genießt, vermeintlich auf eine Art und Weise, die aber nicht ganz so, ja, das normal, ne? Irgendwo in Eckernförde, an der Schlei, wo auch immer. Und der andere, der sozusagen durch sein Leben hetzt, aber das Genießen eigentlich verlernt hat.
Das ist was, ich meine, lad mal Menschen zum Essen ein, was wir viel machen und das kennst du auch. Man muss ja fast heute fragen, wer isst noch was? Trinkt jemand noch Alkohol? Wer isst das und das und das und das nicht? Ich glaube sozusagen, der Körper als Museum, ja, ich glaube, das kennen wir, die in Städten leben, sehr. Und wir müssen ja nur durch die Stadt gehen, was an Essen angeboten wird, was es früher für Stände gab und heute gibt es den Bowl-Imbiss. Also du kennst diesen Spagat. Und ich glaube, da ist jemand wie Karl und der macht sich überhaupt keine Gedanken darüber. Und ich finde, ich wollte auch über Genuss schreiben. Ich wollte über jemanden schreiben, der genießt, der einen Mittagsschlaf macht, der mittags ein Glas Wein trinkt, der sich auf Kuchen freut. Ich glaube, im letzten Kapitel weißt du ja, der macht sich immer am Ende der Woche Qualle auf Sand. Ja, also der macht sich am Ende der Woche, schneidet der sich den Kuchen der Woche, der übrig geblieben ist, nimmt der zusammen, tunkt den in Kaffee, macht dort Sahne drüber und heiße Kirschen oder heiße Himbeeren. Ja, und isst sozusagen am Ende der Woche die Reste des Kuchens von der Woche. Und das ist sozusagen, viele würden sagen, es ist so köstlich, es ist so toll. Ja, man muss es nur genießen, weil es ist viel Sahne drin, es ist viel Kuchen drin. Ja, und ich glaube, es ist jemand, der das Leben sozusagen in seiner ganzen Bandbreite genießt. Und ich glaube, dass wir alle eine Sehnsucht danach haben, nach so einem Freund, nach so jemand in einem Umfeld, der einem sozusagen mehr auf die Seite bringt als auf die andere Seite. So geht's mir auch.
Aber hat man eine Sehnsucht nach dem Freund oder hat man eine Sehnsucht eigentlich selber so zu leben? Wenn man das Buch liest Und denkt man natürlich, und wenn man die Möglichkeit dazu hat, das kommt ja noch hinzu, das haben wir gar nicht so viel, denkt man drüber nach und sagt, ich mach's ganz anders. Ich höre auf zu arbeiten und fange jetzt an, das Leben zu genießen, weil es geht gar nicht um Geld, es geht gar nicht um meinen Chef, sondern es geht um viel, viel einfache Dinge. Und wahrscheinlich, wenn man einmal aus der Mühle rauskommt, dann merkt man auch erst, mit wie wenig man zurechtkommt. Mhm. Kann ich das so sagen? Ich meine, du bist tatsächlich einmal komplett aus der Mühle raus, der Medienmühle raus. Merkt man dann, dass es auch ganz anders geht?
Ja, also ich würde sozusagen niemanden auffordern zu sagen, jetzt kipp doch dein Leben morgen zur Seite und mach alles ganz anders, ja, weil ich glaube, es gibt so viele Verpflichtungen, die man hat und so viele Sachen übrigens, die einem auch Spaß machen und die man machen müsste. Und ich möchte niemanden fordern, sozusagen seinen Lebensweg neu zu gestalten. Aber ich glaube, es geht mir ganz viel um dieses Gefühl, übrigens, du hast es gefragt, um Freundschaft und Beziehung. Ja, ich glaube, das ist eine tiefe Freundschaft, die sich da entwickelt. Und ich glaube, was mir auffällt jetzt in meinem Leben, wenn du mich so fragst, ist, ich habe für eins definitiv mehr Zeit und das ist für meine Familie und für Freunde. Und ich merke, dass mir das unfassbar viel bedeutet, sozusagen Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir nahe sind. Das sind meine Kinder, das sind meine Eltern, das sind meine Freunde. Und das ist gut so, dass ich das erleben darf.
Aber dieses Bedürfnis hattest du ja wahrscheinlich schon in der Zeit, in der du noch voll gearbeitet hast, als erst als Chef von Chefredakteur, unter anderem von Brigitte, dann als Chef von Gruner und Jahr, dann als Chef von RTL Deutschland, 6.000, 7.000 Mitarbeiter, was hatte ungefähr in dem Dreh?
Ja, ungefähr in dem Dreh, ja.
Wie hast du, bist du damals damit umgegangen? Weil du hattest die Zeit ja schlicht dich ausreichend um die Familie, um Freunde, um Eltern zu kümmern.
Ich glaube sozusagen, wie alt bist du jetzt?
Zu alt.
Ja, okay.
54.
Ja, irgendwas passiert ja doch mit einem irgendwann. Ja. Und ich glaube, zwischen 30 und 50, da gründet man eine Familie, viele Leute, da arbeitet man hauptsächlich um irgendwie die Familie, eine Wohnung, all das. Ja. Und das waren auch bei mir total prägende Jahre. Und ich möchte gar nicht sagen, dass ich das andere vermisst habe. Ich glaube, ich wollte das so. Ja, ich wollte viel arbeiten, ich wollte was erreichen. Ich hatte unglaublich viel Freude daran. Es war neu, es hat mir Spaß gemacht, alles. Und ich glaube, jetzt werde ich 50, natürlich verändert sich da was und die Prioritäten verschieben sich gerade ein bisschen und das finde ich gut, das kommt mit der Zeit und ich glaube, mit 30 hätte ich das nicht empfunden, dass ich meine Eltern zu wenig sehe, dass ich meine Freunde zu wenig sehe. Ich glaube, ich hätte das gut gefunden, so wie ich es mache. So, und jetzt merke ich, das habe ich gehabt, 30 Jahre lang war ich im Journalismus tätig und ich möchte das übrigens auch gar nicht zur Seite tun. Ich habe nur Lust, jetzt für andere Dinge mehr Zeit aufzuwenden. Und übrigens ein Buch zu schreiben, ist auch eine Arbeit. Ja, und eine Arbeit, auf die man sich konzentrieren muss. Eine Arbeit, das weißt du selber, wo man viel mit sich alleine ist, wo man viel in der Konzentration ist. Und für mich ist nur wichtig, dass ich menschliche Beziehungen um mich herum, dass ich dafür deutlich mehr Zeit aufwende.
Das heißt, Arbeitsalltag heute, du arbeitest, du schreibst also am Tag. 4-5 Stunden hast du geschrieben im Fragebogen, den ich allen zuschicke, so ungefähr, morgens im Café.
Ja, also morgens immer so 3-5 Stunden. Mehr schafft man, also ich schaffe nicht mehr. So, den Rest grübelt man darüber nach, wie es morgen weitergehen kann. Ich fand den Vormittag und den Morgen immer besser als den Nachmittag und den Abend. Und ich kann mich ja nicht als erfahrenen Schreiber bezeichnen, sondern als jemand, der sozusagen auch da reingekommen ist.
Erstes Buch.
So, und von daher, so habe ich gearbeitet und ja, und ich habe immer versucht, mir die Freude des Schreibens zu erhalten und nicht darüber nachzudenken, wie ist das, wie kommt das an, wie wirkt das, sondern ich wollte es genießen, das Schreiben, und ich glaube, das habe ich auch geschafft.
Die andere Frage natürlich, wie kommt das an, die stellt sich jetzt demnächst. Also dann wird man sehen, nach den ersten 2-3 Monaten wird man sehen, wird das Buch verkauft, wird das Buch nicht verkauft, du wirst wahrscheinlich auch Lesungen machen und so. Das heißt jetzt, also du bist ja sozusagen einmal von 1.000 auf 0 und jetzt für so, aber gesteht nicht die Gefahr, dass sozusagen der Erzähler, der jetzt so ein bisschen mehr, du bist jetzt mehr wie Karl gerade, also der dann trotzdem wieder in das alte Muster reinrutscht, das Buch wird erfolgreich, es gibt Lesereisen, das nächste Buch muss geschrieben werden, es gibt solche Auftritte wie hier und plötzlich fängt die Mühle wieder an, sich zu drehen.
Der Hauptsatz meiner Oma war der Tag die Sorge. Den habe ich total verinnerlicht, den Satz, ja. Und all das, was du sagst, kann sein.
Ja.
Ja. Und das kann passieren. Ich kann es dir nur nicht sagen heute.
Und da gibt es auch noch den schönen Satz, today, today, tomorrow, tomorrow.
Ja, also ich habe es versucht, so ein bisschen so zu leben, weil wenn ich jetzt Angst davor habe, was danach passiert, oder Sorge davor habe, was danach passiert, dann würde ich sagen, ich habe jetzt Lust, ich wollte dieses Buch schreiben. Ich finde es schön, übrigens heute hier bei dir zu sitzen. Ich habe Freude daran, über dieses Buch zu sprechen. und dann fragt mich mal irgendwann, was das ausgelöst
hat. Und das geführt hat. Wer dich kennt und wer, man muss auch nur googeln, man kann das auch googeln, weiß, dass du ein in jungen Jahren, in noch jüngeren Jahren, ein herausragend guter Tennisspieler warst. Das war so die Zeit, Boris Becker, Michael Stich ungefähr?
Die waren älter.
Tick danach, genau.
Die waren einen Tick älter.
Du warst also ein herausragender Tennisspieler. Es hätte nicht viel dazu gefehlt, dass du Tennisprofi geworden wärst?
Doch, mein Talent. Weil ich glaube, ich war bestimmt ein guter Tennisspieler, aber ich finde, ich war nicht ein herausragender Tennisspieler und ich glaube, ich habe früh für mich selber erkannt, dass es vielleicht zum sehr guten Tennistrainer gereicht hätte, aber nicht zum absoluten Spitzenspieler.
Du, und ich habe mal geguckt, war es Platz 3 bei den deutschen Meisterschaften oder habe ich da?
Ja, ich habe.
Also das ist so.
Ja, mit dem heutigen Davis Cup Coach Michael Kohlmann, den ich sehr grüße hier. Das war mein Doppelpartner. Ja. Ich glaube, da haben wir sogar die deutsche Meisterschaft gewonnen im Einzel Dritte. Aber ja, ich war dabei. Ja, und mein sozusagen Freund und Partner von damals ist jetzt Davis Cup Coach sozusagen. Ja, da war ich dabei und es hat mich in meiner Jugend natürlich sehr geprägt.
Warum ich das erzähle, ist, weil der Erzähler Zufall, alles Zufall. Eine Tenniskarriere hinter sich hat. Und weil das auch ein wichtiger Punkt ist, den man merkt, wenn man Kinder hat und wenn man sieht, egal in welcher Sportart, ob Hockey, Tennis, was macht es mit Kindern, wenn sie am Sport Spaß haben? Haken hinter. Wenn sie erfolgreich sind, auch noch Haken hinter. Aber wenn es dann weitergeht, dann kann das komplett umschlagen. Und es ist bei diesem Erzähler umgeschlagen. Durch was?
Ja, das ist umgeschlagen bei dem Erzähler und ich glaube, viele wollen ja immer sagen, alles ist gut und das war alles richtig und das hat Spaß gemacht und alles, nee, hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich hatte ein Talent für Tennis und übrigens da bin ich reingerutscht. Ja, ich glaube, ich kam immer weiter und dann habe ich gedacht, ach, das gefällt meinem Umfeld und ich war ein Kind, ich habe mich nicht getraut zu sagen, mir macht das keinen Spaß, weil alle hatten Hoffnung in mich gesetzt, die Trainer, der Verband, meine Familie, ja, und ich muss sagen, es hat mir keinen Spaß gemacht. Es war nicht mein Sport. Ich stand alleine auf dem Feld und ich schreibe das ja auch, die Szene. Während man in der Woche mit seinen Freunden trainiert hat, war man am Wochenende plötzlich der Gegner dieser Freunde. Man musste seine eigenen Freunde besiegen, mit denen man tagsüber die Zeit verbracht hat. Und ich habe Mannschaftssport vermisst, ich habe Partner vermisst, ich habe danach vermisst, in die Kabine zu gehen. Ich habe danach Handball gespielt und ich fand so viel toller Handball als Tennis. Und übrigens, wenn man das heute sieht, es gibt ja viele leidenschaftliche Tennisgucker, übrigens ich auch noch. Wenn man die Leistungselite sieht, wie viel Ticks die haben, ja. Also, wenn man sieht, was Nadal alles vor dem Aufschlag macht, wo der sich überall hinzupft, vor jedem Ball. Man sieht ja, was der Sport mit einem macht, ja. Also, Tennis ist sehr involvierend und ich kann nur Open, die Andrew Agassi Biografie jedem empfehlen, um Tennisspieler zu verstehen. Genau. Ein großartiges Buch.
Der das so. Offensichtlich, wo man nach 30 Seiten sich fragt, warum hast du es gemacht?
Warum hast du es gemacht?
Da steht nur drin, ich hab's gehasst.
Ja, und ich glaube, ganz tief in der Seele tun das viele, weil ich glaube, dieser Sport ist wirklich gegenüber Mannschaftssport eine ganz andere Erfahrung und ich habe es nicht gemocht.
Ist es das Gleiche, worum es in dem Buch geht, dann macht man es, und irgendwann, es braucht dann irgendwie einen Auslöser, um darüber nachzudenken, um selber da rauszukommen, dafür funktioniert man dann zu gut.
Ja, auch man ist ein Jugendlicher, ein Kind und ich meine, wie willst du das Rückgrat haben, anderen Leuten zu sagen, die Hoffnung in dich setzen, du, ich habe keine Lust mehr. Die werden ja alle zu dir sagen, du, seit 5 Jahren spielst du, wir trainieren dich, du gewinnst alles. Wie kannst du denn jetzt aufhören damit? Ja, ich habe es nicht gemocht. Ich habe es nicht gemocht, den Sport. Ich konnte ihn, aber ich habe ihn nicht gemocht.
Und du hast tatsächlich nie wieder, das ist dann irgendwann aufgehört, von eben auf jetzt? Von eben auf jetzt, das ist. Ja. Und hast nie wieder einen Tennisschläger angefasst?
Nee, habe ich nicht. Also ich habe, ja, jetzt würde ich mal sagen, seitdem ich das gemacht habe, bis heute, lass mich 10 Mal gespielt haben. Und übrigens das letzte Jahr habe ich nochmal gespielt. Und weil mich ein Freund gefragt hat. Und ich habe gesagt, nach 30 Minuten, lass aufhören. Ich mochte es nicht. Ich mochte es überhaupt nicht. Okay. Es war nicht lustig. Ich habe mich nicht gefreut. Ich sah mich da stehen und ich dachte, guck mal, da bist du wieder. Und das ist nicht mein Sport. Und manchmal hat man ja Talent für eine Sache, obwohl es nicht seine ist. Es war nicht meins.
Da kann man auch von Karl. Karl hätte wahrscheinlich viel radikaler früh gesagt, nee, mache ich nicht. Egal, oder?
Ja, ich glaube, Karl hätte gedacht, bevor das jetzt diese Ausmaß an Leistung nimmt und alle Erwartungen an mich setzen, der hätte, glaube ich, länger durchdacht, was bedeutet das eigentlich hinten raus. Ja, und er hätte gedacht, nee, ich glaube, das mache ich nicht. So, würde ich denken. Ich habe ihn nie gefragt, weil ich glaube, er stand nicht vor der Situation. Ich stand da und übrigens heute würde ich sagen, wenn meine Kinder Leistungssport machen wollen, ich würde ihnen nicht abraten. Ich würde niemandem sagen, lass das. Es gibt Leute, die werden dabei glücklich und für die passt es. Für mich hat es nicht gepasst.
Welche Rolle spielt, wenn man so abwägt, was man im Leben macht, die Frage, ob man gerne im Mittelpunkt steht oder ob man im Mittelpunkt stehen möchte? Mhm. Karl ist offensichtlich jemand, der nicht gerne im Mittelpunkt steht.
Mhm. Ja, das weiß ich gar nicht, ob er sich die Frage überhaupt stellt. Ich glaube, er weiß, dass die Tätigkeit, die er tut, dass er die irgendwann richtig gut kann, dass er die versteht, dass er die überschauen kann und dass der Rahmen sehr überschaubar ist. Und es findet in der Natur und auf dem Land statt. Also da möchte er leben, er möchte in der Natur sein. So, ich weiß gar nicht, ob es das Rampenlicht ist, weil er ist sehr gesellig, er mag Menschen um sich rum, er mag Geschichten erzählen, er ist ja sozusagen das Gegenteil von einem Einsiedler und Einbrötler. So, und von da aus her ist es, glaube ich, eher das Lebensmodell als die Sichtbarkeit.
Aber der große Unterschied ist, niemand interessiert sich für Kartoffeln. Mhm. Also während bei dir, ne, also wenn jetzt Karl morgen aufhören würde, Kartoffeln anzubauen, würde nicht irgendein Fachdienst darüber schreiben, Achtung, Karl ist nicht mehr Kartoffelbauer. Mhm. Bei dir war das dann sofort, jede kleinste Regung war irgendwie ein Thema.
Mhm. Ja, ich meine, das weißt du, Medien, berichten über Medien, das war natürlich ein sehr sichtbarer Beruf. Ich meine, eins merkt man jetzt, ob Stefan Schäfer ein Buch schreibt sozusagen, das ist erstmal der breiten Masse sozusagen. Ich bin jetzt nicht ein Prominenter, ja. Aber trotzdem sind Menschen in den Medien mehr im Fokus, als wenn man vielleicht eine andere Firma auf dem Ländlichen hat und niemand interessiert sich dafür. Ja, das war ein sehr öffentlicher Beruf.
Ist es schön, jetzt wieder praktisch niemand ist ja falsch, aber ein Unbekannter zu sein, völlig unbekannt erstmal als Schriftsteller?
Ja, also du kennst mich, ja, und ich glaube, das war nie das, was mich angetrieben hat, war sozusagen auf der Bühne zu stehen oder der CEO zu sein. Ich habe die Rolle genommen und ich habe sie auch so gelebt, aber das war nie das, was mich angezogen hat. Es war auch nicht das, was mich erschrocken hat. Ja, ich kann auch nicht heute sagen, wie gut, dass es weg ist. Weil für die Zeit, die es war, war es gut, war es richtig. Und jetzt lebe ich dieses Leben und übrigens, man denkt ja immer, man vergleicht das alte Leben gegen das neue. Das alte Leben hatte tolle Tage und schlechte Tage. Das neue Leben hat übrigens tolle Tage und auch schlechte Tage. Man bleibt ja im Vielen so, der man ist. Und von da aus her, das merke ich übrigens mit jedem Neuanfang, man bleibt in vielen Teilen der man ist. Und deswegen bin ich auch nicht 4 Wochen nach Bali gegangen, weil ich dachte, da muss ich mich finden, weil ich wusste, das kann ich vielleicht auch hier in der Nähe schaffen.
Was sich viele fragen werden, vielleicht kannst du was dazu sagen, der Erzähler hat 2 traumatische Erlebnisse. Mhm. Einerseits war er beim Tsunami dabei, 2001. Mhm. 2001. Und andererseits warst du da? Mhm. Also das ist tatsächlich, da ist autobiografisch. Boah. Mhm. Und das andere ist das Eingesperrtsein beim Skifahren. Mhm. Also der Erzähler erzählt, dass er offensichtlich ja auch Panikattacken und Angstzustände hat, weil er als kleines Kind von der Skilehrerin, die nicht wusste, was sie mit ihm machen sollte, eingesperrt worden ist in eine Hütte im Skiurlaub. Mhm. Auch tatsächlich passiert?
Wie vorhin gesagt, ich glaube, das Buch durchzugehen und abzugleichen, wer ist wirklich Stefan Schäfer und was ist ihm nicht passiert und was ist ihm passiert, ja, das ist für mich nicht die interessante Frage und die werde ich auch sozusagen in den Deckeln lassen, wie sie ist. Ich glaube sozusagen, warum ist der Ich-Erzähler der er ist? Weil ich glaube, er hat das und das erlebt, das Tennisspielen in seiner Jugend, er hat den Tsunami erlebt, er hat vielleicht in seiner Kindheit Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, die haben ihn werden lassen zu dem, was er ist sozusagen. Und er ist ja immer rund um Leistung groß geworden, rund um Dinge schaffen und zu erledigen. Und ich glaube, das hat ihn geprägt. Und ich glaube, so ist es eine ganz normale Biografie eines Erzählers mit all seinen Auf und Abs. Und natürlich ist viel davon sozusagen, was ich erlebt habe, übrigens vielleicht auch nicht nur mit mir, vielleicht sogar auch in meinem nahen Umfeld. Mhm. Und von da aus her, lass uns nicht auf die Suche gehen, aber lass uns vielleicht die große Geschichte im Auge behalten.
Aber die große Geschichte ist ja die dann, in Wahrheit ist, man kann nicht aus seiner Haut. Mhm. Karl ist auch so, weil Karl halt auf eine andere Art und Weise groß geworden ist. Mhm. Das ist ja immer, wenn Olaf, was sagt Olaf Scholz so schön? Ich bin, wie ich bin. Mhm. Wenn alle sagen, du müsstest doch jetzt mal deine Emotionen zeigen und du musst doch jetzt mal rhetorisch brillant sein und charmant wie Macron, sagt er kann es nicht. Mhm. Auch das ist eine Botschaft. Man kann das toll finden, wie der Karl ist, oder vielleicht der Karl findet manche Sachen toll von dem Erzähler, absolut. Aber man wird nie so sein wie Karl.
Mhm. Nein. Also ich glaube, das ist ja das Schöne an Freundschaft, ja, und dass man von einem anderen vielleicht Seiten sieht, die man an sich nicht hat, die man aber gut findet und vielleicht daraus lernt, ich gucke mir ein bisschen was ab, ich erlerne was. Und ich kann nur sagen, der Erzähler, der lernt viel durch den Kontakt mit Karl und der begreift sich besser. Und ich finde es auch gut, sich bei anderen Menschen Dinge abzugucken und zu gucken, guck mal, das kann der Lars. Das finde ich übrigens toll, dass der das macht und vielleicht wachse ich mit dem daran. Und deswegen, das kann ich ja nur sagen, im Endeffekt ist es ein Buch über menschliche Beziehungen und das Miteinander und die Entwicklung zweier Menschen. Und übrigens, wenn du mich jetzt wieder fragst, worauf konzentriere ich mich, so würde ich mich gerne im Umfeld von anderen Menschen, die ich sehr mag, mich weiterentwickeln, um zu gucken, was sind für mich im Leben die nächsten großen Kapitel.
Und das ist ja das Interessante. Ich finde, das ist interessant an solchen Büchern und an anderen Büchern. Du hast gesagt, du hast keinen Ratgeber geschrieben. Mhm. Hast, also definitiv, nee, ist kein. Mhm. Es ist das. Hast du mal kurz nachgedacht, ein Sachbuch zu schreiben?
Mhm. Klar.
Und hast dich dann, warum für einen Roman entschieden?
Ach, weil ich die Geschichte plötzlich hatte. Mhm. Weil ich die Geschichte hatte und weil ich, Mann, du kennst das. Ich hatte das Gefühl, ich kann sie erzählen. Ich möchte sie erzählen und ich kann sie erzählen. Und das war der Grund. Und ich glaube auch, ich bin kein Sachbuchschreiber oder kein Ratgeberschreiber, weil ich vom Typ her nicht gerne sage, so geht's, so würde ich es jetzt machen. Und das sind die Tricks, damit du weiterkommst im Leben. Ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, das steht mir nicht zu, das muss jeder für sich erfahren, das bin ich nicht.
Das Buch stellt dann Fragen, mhm, und ich glaube, kann aber auch verändern sein. Das ist ja die große Frage. Du hast es gerade erzählt, wenn man andere Menschen erlebt, mhm, und deren gute Seiten sieht oder Sachen sieht, die man toll findet, schafft man es, sich dann auch noch zu verändern? Viele Menschen behaupten ja immer, je älter man wird, desto schwieriger wird es, sich zu verändern. Und mhm, ich finde persönlich, das ist eine dumme Ausrede. Mhm. Also ich finde es seltsam, wenn jemand mit 50 noch genauso ist wie mit 40, mhm, oder noch genauso ist wie mit 30. Mhm. Er muss sich doch verändern. Und es, mhm, kann ja nicht sein, dass im Laufe des Lebens sozusagen die Schwächen sozusagen sich so ausprägen, mhm, dass man sie nicht wieder los wird. Und mhm, das zeigt, dass das Buch gibt da zumindest Anregungen, mal über sich selber nachzudenken.
Wie war es denn bei dir? Darf ich dich das fragen? Ja. Das frage ich immer. Du hast es ja gelesen.
Ja.
Hat es in dir, also hast du nachgedacht danach?
Na, es ist in dem Moment, es bewegt einen in dem Moment und man kommt auf so eine angenehme Art und Weise, kriegt man das gute Gefühl, dass es eben auch noch, dass das Leben nicht so sein muss wie das eigene Leben, mhm, sondern es ist das auch noch eine andere, dass auch das, was man nicht macht, total erfüllend sein kann. Mhm. Andererseits ist natürlich dann immer die Verlockung, auf der anderen Seite des Flusses ist die Wiese immer grüner, dass du denkst, warum lebe ich nicht so? Also das, mhm, hat nichts mit den Kartoffeln zu tun. Mhm. Wobei natürlich jetzt mein Vorteil ist, viel von dem, was Karl macht, mache ich auch. Und das hat mich total beruhigt und dachte, siehste, es ist gar nicht so schlimm mit dem Wein und mit dem Kuchen und mit dem zwischendurch Einschlafen. Und auch mal, das finde ich ja bei so vielen Managern, ich lebe, oder viele Chefs, die in diesem Podcast sitzen, mhm, die ich auch erlebe, wo ich denke, die können alle eins nicht, was ich zum Glück kann, das ist nichts tun. Mhm. Nicht, da merkst du, dass sie unruhig werden. Die, mhm, haben ja selbst diese Aufmerksamkeitsspanne nicht. Mhm. Das Buch. Da denkt natürlich jetzt jeder, ja klar, gut, der ist von irgendwie RTL, Bertelsmann. Pff, natürlich kriegt der gleich einen Buchvertrag. Mhm. Wie schwierig war es, einen Verlag für dieses Buch zu finden? Wann bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Das eine ist ja, dass man so ein Buch für sich schreibt und sagt, ich habe mir da Freude. Das andere ist ja noch zu entscheiden, ich möchte, dass es veröffentlicht wird. Mhm. Man kann ja auch sagen, nö, warum?
Absolut berechtigte Frage. Und übrigens, ich glaube, also das hört man ja immer wieder. Ich meine, du hast einen Podcast mit Sebastian Fitzek gemacht, mhm, den ich gehört habe. Der hat 15 Verlagen, glaube ich, sein Manuskript geschickt und er hat, glaube ich, 15 Mal keine Antwort bekommen, oder?
Also, ich glaube, am allerletzten Mal, und da hatte die so lange bekniet, dass sie dann irgendwann gesagt haben, weil er auch für die dann, glaube ich, eine Pressekonferenz oder eine Pressemitteilung organisiert,
genau,
hat.
Ich glaub,
wir machen so eine Mini-Auflage,
genau,
komm.
Genau, wir machen eine Mini-Auflage, wenn du uns die Pressemitteilung, genau, schreibst. Sozusagen, das war der
Pressekontakt. Er konnte Pressekontakte herstellen, mhm, zum Radio, genau. Genau.
Also genau, das fand ich eine tolle Anekdote und ich habe immer das Gefühl, jeder Bestseller erzählt eigentlich die gleiche Geschichte. Niemand wollte mich haben und irgendwie bin ich dann durch dieses Nadelöhr gekommen. Also ich habe ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich einen Verlag finde, der mich sozusagen publizieren möchte. Ich wollte schreiben. Ja, ich hatte irgendwie Lust. Ich bin raus und hatte einen vollen Tag früher, mhm, und dann bin ich raus und hatte einen leeren Tag. Und da muss man ja auch gar nicht sagen, hula hula, ich laufe jetzt nur noch durch die Gegend und lache, sondern ich brauchte eine Struktur. Also ich brauchte eine Struktur. Und ich dachte so, übrigens hast du mir auch immer so schön vom Schreiben erzählt, ich dachte, wenn ich so aufwache und dann sind die Kinder irgendwann in der Schule und dann setze ich mich so hin und dann schreibe ich bis mittags und dann esse ich was und dann trinke ich noch einen Kaffee und dann, das war mein Tageswerk. Da dachte ich mir, das ist gut. Das ist irgendwie, das machte mir Sinn. Und B, weißt du, was ich ganz doll probiert habe? Dass nicht immer Leute zu mir kommen, die was von mir wollen oder den Terminkalender füllen, weil du bist ja dann auch irre gut beschäftigt den ganzen Tag, immer mit Leuten um dich rum. Und das ist ja auch toll. Mhm. Ja, das inspiriert dich. Mhm. Das ist, du bist gefragt und du bist unterwegs und das ist ja auch toll. Und ich wollte unbedingt probieren, ob ich es aushalte, wenn es 8 Uhr morgens ist. Ja, und alle sind weg.
Ja.
Und alle sind weg. Und keiner ruft an. Und was mache ich dann mit mir sozusagen? Und das war meine Übung bis heute. Wie strukturiere ich dann diesen Tag, dass ich abends ins Bett gehe und sage, das war ein guter Tag, obwohl der nichts damit zu tun hat, was ich früher hatte. Und ich dachte, wenn ich das kann, ja, es mit mir selber auszuhalten, dann glaube ich, habe ich echt was gelernt.
Abgelehnt worden ist das Buch aber offensichtlich nicht.
Nee, ich würde jetzt wahnsinnig gerne erzählen, 100.000 Mal wurde es abgelehnt, der eine genial hat es entdeckt. Damit kann ich nicht dienen, das hat geklappt sozusagen und ich hoffe, die Geschichte hat es gehalten und getragen und
Ullstein aber, wo jetzt jeder gedacht hat, Mensch, Bertelsmann hat so große, war das eine bewusste Entscheidung, unbewusste Entscheidung oder wie war das?
Nee, das war gar nicht gegen jemanden, sondern für jemanden. Ich habe dort das kann ich so sagen, mit Ricarda Saul und dem Verleger Carsten Kredel und all den anderen, die ich bei Ullstein, das war toll. Ich habe sie kennengelernt, ich mag sie total und ich fühle mich da richtig beheimatet und das ist so schön, mit diesen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Und das ist auch mal schön, ich bin ja jetzt ein Anfänger, sozusagen ein Lernender. Also ich schicke Manuskripte ab und dann, wie früher, als ich dem Chefredakteur einen Text geschickt habe und man dachte immer, oh, der hat noch nicht geantwortet, der mag das nicht und das muss ich alles neu schreiben und das wird schrecklich, so schicke ich es jetzt auch wieder ab. Ja, ich schicke es ab und denke, oh, wann kriege ich es zurück, ja? Und wie lange hatte ich nicht mehr das Gefühl? Normalerweise musste ich immer sagen, ob es gut oder schlecht ist, theoretisch. Und jetzt schicke ich es weg. Und übrigens dieses Gefühl, ich bin Anfänger, Neuling und ich habe ein Umfeld gefunden, was diesen Weg jetzt mit mir geht, mit Ullstein, das finde ich super.
Zweites Buch kommt, ist schon in Arbeit. Gibt es eine Fortsetzung?
Ja, auf jeden Fall denke ich, bin ich dran,
okay,
sozusagen. Also ich denke drüber nach, wie es, also was das nächste Buch sein könnte.
Man fragt sich aber, kann man das fortsetzen? Die Geschichte ist eigentlich erzählt, ne? Man muss ja wissen, es ist eine Geschichte, das kann man ja, es ist einfach ein Treffen von zwei Menschen und das Ganze spielt an einem Wochenende aus.
Die lernen
sich, es taucht auch niemand anders richtig auf, also eigentlich sind es nur die beiden.
Das ist die Rahmenhandlung. Übrigens, ich wollte auch unbedingt ein Buch für die vielen machen, so. Also ich wollte, das war, also ich habe das immer so in Bildern vor mir, ich konnte gar nicht anders schreiben, ich wollte. Theoretisch werde ich von Freunden übers Wochenende eingeladen. Ich gehe ins Gästezimmer und da liegt ein Buch auf dem Nachttisch. Und ich fange das Samstag an zu lesen und dann am Wochenende, während die anderen kochen, lese ich weiter. Und ich wollte unbedingt, dass ich, wenn ich Sonntag nach Hause fahre, dass ich das Buch gelesen habe. Ich wollte ein Buch, was man bei sich hält, was zugänglich ist, was man schnell lesen kann. Ich glaube, 500 Seiten Epos wäre überhaupt...
Ist es nicht mal 200, ne?
100? Ich glaube... Guck mal, 76.
Ja, stimmt, 176.
176, genau. So, das war mir wichtig sozusagen. Und das war die Strecke, die ich gehen konnte.
Und das zweite Buch nochmal, du hast, das muss ich jetzt ja Markus Lanz artig nachfragen. Gibt es das? Wird es das geben? Es gibt ein zweites Buch, aber es muss nicht unbedingt eine Fortsetzung von diesem sein.
Genau.
Aber es gibt einen neuen Roman von Stefan Schäfer.
Es gibt auf jeden Fall eine neue Idee, an der ich gerade sitze und die mir auch viel Freude macht.
Die du aber noch nicht in diesem...
Jetzt bin ich ja gerade mit dem ersten, dann quatsche ich schon über das zweite. Ja, auf gar keinen Fall.
Wir sind gespannt. Gibt es Lesereise? Ich habe es einfach vorhin so behauptet. Hast du Lust auf Lesungen oder ist das...
Ja, also es gibt eine Lesung am 9.4. in Hamburg, bei Thalia in der Spitaler Straße.
Okay.
Starte ich und ich will unbedingt auf Lesereise geben, das habe ich dir auch erzählt, weil ich möchte unterwegs sein, ich möchte durch dieses Land reisen und in großen, kleinen Buchhandlungen lesen, ich möchte das Land kennenlernen und ich habe so Lust, mit anderen Menschen über das Buch ins Gespräch zu kommen. Von da aus her freue ich mich, wo immer ich hinkommen kann und übrigens, wer das möchte, der kann sich melden und ich komme.
Wow, Stefan, vielen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Entscheidtreffen Heider. Mal sehen, vielleicht haben wir wieder einen Autoren dabei. Es sind ja Sebastian Fitzek, war 2000 Bücher, wie sagt er dann, sagt er, ja, ich muss ja meine Bücher, als ich ihn fragte, wann muss man das Buch abgeben, sagt, ich muss es ja immer ein bisschen früher abgeben, weil die Auflage so hoch ist. Und Klaus-Peter Wolf, der auch schon in diesem Podcast war, Ostfriesen, hast gerade der 19. Spiegel Bestseller Platz 1 in Folge von seinen Büchern, der dann sagt, na, also wir starten immer mit so einer Auflage von 250.000. Also, ja, wir gucken mal, wohin das führt. Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.